Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Echt und Ungeschminkt mit Christina und Caro und unserem heutigen Gast. Die nächsten zwei Folgen werden nämlich super interessant. Wir haben nämlich die Gina bei uns. Hi Gina.
Hallo, schön, dass ihr wieder da seid und danke, liebe Gina, dass du dir die Zeit nimmst, heute mit uns zu quatschen.
Ja, danke für die Einladung.
Also wir freuen uns schon. Ja, sehr gerne. Wir haben bemerkt, irgendwie ist da richtig viel Interesse dran am Thema ja, Paartherapie, Beziehungen, Probleme, die jeder wohl irgendwie in irgendeiner Form kennt, und haben da euch befragt, also unsere Zuhörer. Und ich kann schon mal sagen, es war ein Overload an Nachrichten.
Oh ja. Yeah.
Also wir haben auf jeden Fall viel Inhalt für heute. Und ja, ich würde sagen, wir können eigentlich auch einfach mal direkt loslegen. Vielleicht stellst du dich mal vor, erzählst ein bisschen, was du machst, damit dich unsere Zuhörer ein bisschen kennenlernen. Und dann können wir ja auch schon loslegen.
Ja, sehr gerne. Also erstmal lieben Dank nochmal für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute mit euch über dieses Thema ein bisschen zu reden. Mein Name ist Gina Hölters. Ich bin psychologische Psychotherapeutin mit dem Schwerpunkt Verhaltenstherapie. Ich bin unter anderem in eigener Praxis tätig und behandle eben Einzelpersonen mit allen möglichen Störungsbildern. Ne? Also sowas wie Depressionen, Angststörungen, Zwangsstörungen. Aber habe jetzt in jüngster Zeit eben auch sehr viel mit Paaren gearbeitet zum Thema Paar- und Sexualtherapie. Und es macht mir wahnsinnig Freude und deswegen freue ich mich da heute ein bisschen drüber sprechen zu können. Und ich bin zusätzlich eben noch als leitende Psychologin in einer Tagesklinik in München tätig.
Okay, wow.
Sehr cool.
Das ist
that's a lot.
That's a lot, ja. Ich muss sagen, ich persönlich habe noch nie irgendwie eine Therapie gemacht oder war noch nie. Ich habe noch gar keinen Bezug dazu. Allerdings muss ich sagen, ich finde es sehr interessant. Und ich habe schon häufiger überlegt, mal sowas in die Richtung auch mal auszuprobieren. Vielleicht eher so in die Richtung ein bisschen Coaching, so Persönlichkeitscoaching. Also für mich ist das heute hier auch Neuland und ich freue mich richtig drauf.
Sehr schön.
Da mal mit einem Experten zu sprechen.
Ehrlicherweise, Thema Therapie kann ich jedem empfehlen. Also das kommt ja immer total auf den Behandlungsauftrag an.
Ne,
das ist jetzt auch nicht so, dass man da irgendwie, wie viele Leute denken, wahnsinnig einen an der Waffel haben muss, was bei vielen Leuten so eine Befürchtung ist. Ne, also würde ich fast jedem empfehlen.
Ich glaube, das ist tatsächlich immer noch so ein Vorurteil, was aber gar nichts so
ist. Aber ich glaube, es legt sich mittlerweile
Ich glaube, es wird besser, aber...
Also. Es wird ja viel öffentlich oder weitaus mehr öffentlich darüber gesprochen als so in den letzten Jahren. Also ich finde, es hat schon mittlerweile so eine Art von fast Normalität, so ein bisschen.
Ja.
Also es kommt zumindest mir so vor.
Ja, ja. Wie ist denn deine Meinung? Findest du, jeder könnte eine Therapie vertragen in irgendeiner Form?
Also wenn ich ganz ehrlich wäre, wahrscheinlich, wenn wir jetzt die sogenannten ICD-Kriterien durchgehen würden. Ne? Wir haben so ein diagnostisches Manual für psychologische Erkrankungen. Dann wäre die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass wir da bei jedem irgendwie was finden würden, was man diagnostizieren könnte.
Das haben wir schon gedacht.
Ich bin gerne psychotherapeutisch so ein bisschen Eigendiagnostik. Also davon kann ich mich jetzt nicht freisprechen. Nee, aber tatsächlich ist es ja so, dass es völlig normal ist, dass jede Person in irgendeinem Lebensbereich Probleme, Hindernisse hat und beschreibt und irgendwo ein Leidensdruck da ist. Und ich finde, man kann wahnsinnig viel auch einfach präventiv machen. Ja, also Schaden tut es keinem. Ich habe nicht den Eindruck, dass wenn man grundsätzlich mal zur Psychotherapie oder eben zum Coach geht und da dann tatsächlich aber nichts Krankheitswertiges da ist, dass es irgendwie schaden würde. Es kann ja manchmal auch einfach helfen. Ne? Da sitzt jemand, das ist eine Person, die ist nicht in deinem privaten Leben drin. Die kann so ein bisschen in Anführungszeichen objektiver mal auf gewisse Themen draufschauen, mit dir so ein bisschen ordnen, was ist bei dir los. Und davon kann jeder profitieren. Mhm. Da kann man auch nichts krank reden, ne? Was bei vielen eine Befürchtung ist.
Ja, das ist tatsächlich...
Ja, ich glaube, das haben wir bekommen.
Ja, ich habe da eine spannende Nachricht, die ich auch zu dem Thema bekommen habe, wo eine Zuhörerin geschrieben hat, dass sie mit ihrer Freundin da mal drüber gesprochen hat, vor allem über das Thema Paartherapie. Und die meinte, so die Fragestellung war, sollte man das vielleicht oder kann man das schon mal machen, wenn eigentlich noch keine Probleme da sind, um einfach eine gesunde Beziehung auch zu pflegen? Oder kommen da vielleicht dann Dinge raus, die eigentlich kein Problem wären, aber ins geworden sind, weil man plötzlich drüber spricht. Ah, okay. Finde ich ganz interessant tatsächlich.
Ich könnte mir vorstellen, dass das bei vielen Leuten eine Befürchtung ist, aber da würde ich den Zahn drin ziehen sollen, das würde ich nicht so empfinden. Weil ehrlicherweise, wenn jetzt zum Beispiel ein Paar zu mir kommen würde und so ein bisschen drüber sprechen wollen würde, naja, ist irgendwie was bei uns, sollten wir uns irgendwas mal angucken. Ich brauche ja auch immer einen Behandlungsauftrag. Na, also ich brauche zum Beispiel einen Auftrag in Richtung, wir wollen uns weniger streiten oder wir wollen besser miteinander kommunizieren können. Ein Ziel in Paartherapie kann ja auch sein, wir wollen mal schauen, ob wir zusammenbleiben oder nicht. Man kann auch als Ziel tatsächlich setzen, wir wollen eine gute Trennung irgendwie hinbekommen. Ja, ohne viel Streit. Manchmal sind ja auch Kinder involviert. Also das kann auch ein Ziel sein. Das ist ja total individuell. Und wenn ich schon merke, ein Paar kann mir nicht unbedingt einen Auftrag geben, ne, oder weiß nicht so recht, worüber man sprechen soll, oder es ist auch tatsächlich kein Leidensdruck vorhanden, dann würde ich damit auch ganz offen umgehen und sagen, hey, ne, ich finde es gut, dass Sie da waren. Ich finde es gut, dass wir so ein bisschen sortiert haben, wo Sie gerade als Paar stehen. Aber ich würde da jetzt nichts Krankheitwertiges sehen. Ne, und ich finde, sie haben eine gute Dynamik miteinander und dann würde ich das zurückmelden und dann wäre es ja gut. Ne, aber da würde ich als Therapeutin niemals krankhaft versuchen, da irgendwas zu finden, was man jetzt um Gottes Willen total so auseinandernehmen muss.
Ja, das habe ich mir schon gedacht.
Hast du denn eher jüngere oder ältere Patienten?
Ich habe tatsächlich sehr junge Paare. Also, ne, und damit ist gemeint wirklich irgendwie Anfang, Mitte 20 teilweise. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass ich selber relativ jung bin, ne? Dass es einfach das Klientel ist, was ich anziehe. Aber ich habe tatsächlich sehr junge Paare. Das heißt, ich habe schon den Eindruck, dass da viele jüngere Leute mittlerweile auch sehr offen sind, ne? Und eben tatsächlich manche auch präventiv kommen, damit man sich das früh genug anschauen kann. Weil ich stelle schon fest, dass gerade, ne, bei den Paaren, die schon länger verheiratet sind, wo wirklich Kinder auch mit im Spiel sind, dass da häufig sehr eingefahrene Muster sind. Und dass bei den Paaren natürlich es viel schwieriger ist, in eine Veränderung zu gehen, ne, wenn es um Trennung oder sowas geht.
Klar.
Okay.
Ja.
Spannend. Okay. Gut, dann würde ich sagen, vielleicht fangen wir gleich mal mit der ersten Frage, was leicht ist.
Ja, gerne.
Oder vielleicht gar nicht so leicht. Woran würdest du sagen, erkennt man, dass eine Beziehung gesund ist, dass alles gut läuft, oder was sind so wichtige Aspekte, wenn man das irgendwie einordnen kann?
Ich finde es gar nicht tatsächlich so eine leichte Frage, weil es ist ja was unfassbar Individuelles. Das ist mir auch
gerade aufgefallen.
Und ich habe zum Beispiel auch häufig Paare, ja, die zum Beispiel wahnsinnig viel streiten, die fremdgehen, die einfach eine Dynamik haben, wo ich als Außenstehende vielleicht denke, naja, das wäre jetzt nicht unbedingt die Art und Weise, wie ich Beziehungen führen würde, ne, oder wie man vielleicht gesellschaftsfähig Beziehungen führen würde. Aber letztendlich, jedes Paar hat seine eigene Dynamik und deswegen kann man gar nicht unbedingt festlegen, ist das eine gute Beziehung oder nicht. Das mag für mich persönlich nicht was Gutes sein oder für jemand Außenstehenden nicht. Das kann aber tatsächlich sein, dass es für das Paar irgendwie funktioniert, ne, weil wir ja auch ganz andere Persönlichkeitstypen haben. Und jeder einfach sehr anders sich in einer Beziehung verhält. Ich würde schon sagen, wenn ich so die Paare beobachte, die auch bei mir sind, es gibt wichtige Marker, die ich persönlich für hilfreich empfinde. Also was ich häufig erlebe, ist, dass Paare so total im Kampfmodus sind. Ne, da geht es dann wirklich um Kleinigkeiten, da wird sich um den Abwasch gestritten, da wird sich nicht zugehört. Und da gebe ich zum Beispiel, wenn ich das beobachte, gerne am Anfang direkt eine Übung mit, die erstmal sehr, sehr leicht wirkt, aber wahnsinnig schwer in der Umsetzung ist. Und zwar, dass man sich wirklich zuhört, dass man sich gegenübersetzt und es wird quasi nebenher, ne, irgendwie ein Timer oder sowas gestellt. Und der eine Partner darf sprechen, 10 bis, sagen wir mal, 30 Minuten lang. Die Partnerin oder der Partner darf nur zuhören. Da darf nichts erwidert werden, man darf selber nichts einbringen. Ich stelle mir das sehr herausfordernd vor, ich habe das im Selbsttest gemacht. Das ist echt nicht so leicht. Ja, aber da geht es wirklich drum, so ein bisschen den Perspektivwechsel mal zu übernehmen, seinem eigenen Partner, seiner Partnerin wirklich zuzuhören, ohne so in die eigene Perspektive zurückzuspringen oder ohne seinen Senf dazugeben zu wollen. Und desto besser das funktioniert und wenn das Leute auch mit, ne, Paare miteinander üben, das ist ein wahnsinnig gutes Zeichen, weil man wirklich gewillt ist zu sagen, okay, ich stelle meinen eigenen Blickwinkel jetzt mal zurück und ich höre meinem Partner, meiner Partnerin wirklich mal zu. Ja, was deren Beweggründe sind, wie es ihnen geht, was die Gefühle auf der anderen Seite sind. Also da so einen Willen zu haben, sich zuzuhören, ist unfassbar hilfreich.
Ja, ich glaube, das ist wahrscheinlich eh schon so ein Riesenpunkt, wo die meisten Leute dran scheitern. Ich habe letztens irgendwo so gelesen, man sollte zuhören, um zu verstehen, nicht um zu antworten. So. Und eigentlich beschreibt das ja wahrscheinlich ganz gut, dieses Thema, weil man hat natürlich immer seine eigene Perspektive und in der ist man natürlich im Recht und keine Ahnung. Aber ich glaube, die wenigsten Leute geben sich dann oft mal die Mühe zu verstehen, warum ein anderer vielleicht tut, was er tut oder sagt, was er sagt. Also es ist ein interessantes Experiment, aber das stelle ich mir auch schwierig vor.
Probiert es mal gerne aus. Das klingt vielleicht im ersten Moment einfacher, als es ist. Und da kann man sich ja auch ein bisschen steigern. Ne? Man kann ja mit 5 Minuten anfangen und dann kann man sich so ein bisschen hocharbeiten.
Das ist echt. Ja, ich glaube, ab und zu ist das echt nicht ganz schlecht, gerade wenn es irgendwie so ein bisschen stressiger ist und viel untergeht. Und also ich kenne das dann schon auch, dass sich dann da irgendwie was anstaut und man findet dann so nie so diese Zeit, um dann wirklich miteinander sprechen zu können. Ich glaube, das ist nicht schlecht.
Und gerade in so einer Situation, Caro, kann das sehr hilfreich sein. Ne? Also wenn es zum Beispiel mal irgendwie einen Streitpunkt oder ein Hindernis gäbe, das tatsächlich so ein bisschen zu sammeln, ne, bevor man immer direkt im Affekt direkt loswerden möchte und das dann auch vielleicht nicht auf die netteste Art und Weise rauskommt, dass man so ein bisschen sammelt und sich dann Zeit nimmt, sich zusammen hinsetzt und das mal so ausprobiert.
Okay, voll. Finde ich auch interessant, dass du sagst, so man kann sich das ruhig aufheben und im Nachgang besprechen, anstatt direkt quasi loszufeuern.
Ja, genau. Na, also letztendlich geht es da ja so ein bisschen drum. Es ist überhaupt nicht schlimm, in einer Beziehung zu streiten. Ganz im Gegenteil, das ist ja auch super hilfreich, um eigene Grenzen abzustecken. Ne, um so ein bisschen rauszuarbeiten als Paar, wo sind Meinungsverschiedenheiten, wo sind unsere Grenzen, wo gehen wir tatsächlich ein Stück weit auseinander, was ja auch völlig gesund und normal ist. Also Streit letztendlich ist gut, aber was halt stimmen muss, im besten Fall ist die Streitkultur. Wie streiten wir? Streitet man sich respektvoll? Okay. Oder streitet man sich mit starken Vorwürfen, mit Anfeindungen? Geht es vielleicht in so eine Richtung, die geringschätzend ist? Also das ist eher das, was wichtig ist. Und nicht tatsächlich, dass man sich gar nicht streiten sollte oder sowas. Das ist Quatsch.
Okay. Ich habe hier zum Thema Streit noch eine Frage. Eine persönliche tatsächlich. Ich frage mich, wie wichtig ist denn Streit? Weil ich persönlich in meiner Beziehung, wir streiten nie. Also wirklich nie. Es ist nie irgend so ein ernsthafter, wirklich kritischer Streit. Es gibt ab und an eine Diskussion, aber das würde ich wirklich niemals als Streit bezeichnen. Und ich frage mich, weil schon viele Leute sagen, ja, Streiten ist wichtig und keine Ahnung, aber ich bin erstens nicht so. Also ich habe mich auch in meinen Beziehungen davor eigentlich wenig oder nie gestritten und jetzt auch nicht. Und ich denke mir immer so, ob wir irgendwie komisch sind oder ob es ich bin, weil wir wirklich nie streiten.
Aber also, das ist doch ein gutes Zeichen. Ne?
Also, ja, das ist die Frage.
Wie gesagt, es gibt überhaupt keinen Messwert, wie viel Streit oder wie wenig Streit gut für eine Beziehung ist. Und wenn du persönlich sagst, Mensch, ne, wir sind irgendwie auf einem ganz harmonischen Nenner, vielleicht seid ihr auch vom Typus her einfach vom Paar her Leute, die sich gut austauschen können, die vielleicht auch ohne dass sich was anstaut, recht schnell drüber sprechen können, wenn was ist, auf eine sehr adäquate und ruhige, entspannte Weise, das ist doch primär erstmal was Gutes. Ja, also wenn du jetzt...
Also es ist nicht anormal, nicht
zu streiten. Würde ich mir keine Sorgen um dich machen. Also wenn du jetzt sagen würdest, bei mir stauen sich so Dinge auf oder ich muss dauernd was runterschlucken oder irgendwas... es wirkt, als wäre irgendwas unausgesprochen, dann würde ich dir vielleicht mal raten, okay, setzt euch mal hin und sprecht drüber offen. Aber letztendlich, wenn du sagst, es ist halt einfach sehr harmonisch bei uns und wir diskutieren, was ja auch sehr gesund ist, dann ist das doch wunderbar.
Okay, also es ist auch okay, nicht zu streiten.
Absolut, absolut.
Ihr müsst nicht extra streiten. Gut, da bin ich aber ruhig.
Keine Messregeln für. Ne? Es gibt einen amerikanischen Psychologen, der heißt John Gottman und der hat so eine Art Formel aufgestellt bezüglich, wie viel positive oder negative Interaktion man in einer Beziehung im Idealfall haben sollte. Das ist die sogenannte 5-zu-1-Regel. Und da geht es eigentlich darum, dass er sagt, jede negative Interaktion, und damit ist sowas gemeint, wie Kritik, wie Streiten, wie Rechtfertigungen, kann aufgewogen werden durch 5 positive Interaktionen. Und es muss nichts Großes sein. Das kann ein kleines Kompliment sein. Das kann sein, der eine bringt dem anderen einen Kaffee ans Bett. Ja, also im Prinzip wirklich so ein bisschen drauf zu achten. Es muss sicherlich nicht genau 5:1 sein, 5 positiv zu einem negativen Ereignis. Aber wirklich drauf zu achten, dass es in der Beziehung mehr positive als negative Interaktionen gibt. Ne, weil das beschreiben ja gerade schon Paare, die lange zusammen sind, ne, dass es bei manchen Leuten einfach dann viel in so eine Richtung geht. Man kritisiert sich dauernd, man mäkelt aneinander rum. Mhm. Es gibt irgendwie kaum Zeit für schöne Momente, für Dates und solche Sachen. Da muss man halt wirklich Arbeit investieren, ne, und sich wirklich überlegen, wie kann ich meinem Gegenüber eine gute Zeit machen, was Gutes tun. Können wir uns Zeit nehmen, nochmal miteinander auszugehen oder Zeit miteinander zu verbringen? Also da muss wirklich Arbeit reingesteckt werden.
Okay. Ja. Ich glaube, eine Beziehung ist...
Ich hatte noch eine andere Frage. Ja, das sowieso. und zwar noch zum Thema Streit. Wenn man zum Beispiel einen Konflikt hat und obwohl man miteinander redet und jetzt auch vielleicht in Form von dem Beispiel, wie es du vorhin genannt hast, also dass man sich gegenüber sitzt und als erstes der eine Partner quasi darüber sprechen kann und man ihn dann ausreden lässt. Aber was ist, wenn sich trotzdem dieser Konflikt nicht lösen lässt? Also wenn man immer wieder an diesen Punkt hinkommt und da quasi zu keinem Ergebnis findet, was für beide passt.
Und genau das wäre ja wahrscheinlich so eine Situation, wo es tatsächlich hilfreich sein kann, sich eine dritte Person dazu zu holen, ne? Im Sinne von therapeutischer Unterstützung. Mhm. Ja, wenn es wirklich immer wieder ein Thema gibt, was aufkommt, wo das Paar wirklich viel drüber spricht, sich austauscht, ne, Probleme, verschiedene Lösungswege für ein Problem zu finden, da kann es ja echt hilfreich sein, jemand, ne, als Unterstützung dazu zu holen. Um das einfach mal so ein bisschen aufzudröseln und auch zu schauen, warum hängen wir gerade immer an diesem einen Thema? Sind wir da einfach von der Persönlichkeit her sehr unterschiedlich? Ne, oder haben wir vielleicht in Bezug auf die Zukunft, wie wir uns das vorstellen, die Pläne, die wir schmieden? Das ist ja auch bei ganz vielen Paaren ein Thema. Ne? Was wollen wir machen? Thema Kinderwunsch, zusammenziehen und sowas. Sich mal wirklich hinzusetzen und zu überlegen, wo sind wir denn auf dem gemeinsamen Nenner und wo vielleicht auch nicht? Und gibt es Kompromisse? Ne? Also Kompromisse sind in einer Beziehung super wichtig.
Das bringt mich zu einer Frage, und zwar, woran man das Thema oder woran man erkennt, dass eine Beziehung toxisch ist. Das ist auch eine Frage, die mich tatsächlich sehr häufig erreicht hat in unserer kleinen Umfrage. Und irgendwie glaube ich, dass das sehr viele, ja, vor allem Frauen da draußen beschäftigt. Also zumindest von denen habe ich die Nachrichten bekommen. Hast du hier so Red Flags, so Merkmale, wo man das irgendwie dran erkennt, dass man in so einer Beziehung ist?
Also vielleicht, um das so ein bisschen vorauszuschieben, ich stoße mich immer leicht an diesem Wort toxisch heutzutage, weil ich den Eindruck habe, dass das doch gerne mal auch inflationär verwendet wird. Ne? So im Sinne von, das gibt mir eine Legitimisierung dazu, irgendwas aus meinem Leben zu schmeißen. Freundschaft, die toxisch ist. Dann ist der Partner toxisch. Dann ist die Kollegin toxisch. Also ich finde das Wort ein bisschen schwierig, aber ich glaube ja, wo die Frage drauf hinaus zielt, ist, woran erkenne ich, wenn mir etwas in meiner Paarbeziehung nicht gut tut. Ne? Oder wenn mir vielleicht sogar im schlimmsten Fall der Partner nicht gut tut. Und das ist ja so ein bisschen das, worüber wir vorhin schon gesprochen haben, ne? Dieses Thema Streitkultur. Also wenn es wirklich eine sehr negative Streitkultur gibt und wirklich auch die negativen Interaktionen oder die negative Stimmung überwiegt. Der Psychologe, der John Gottman, den ich vorher erwähnt habe, der hat auch dafür verschiedenste Kriterien aufgestellt, die so ein bisschen, Christina, wie du eben angesprochen hast, als Red Flag gelten können. Na, also das eine ist übermäßige Kritik. Wenn ich wirklich feststelle, dass innerhalb der Paarbeziehung nur aneinander rumgemäkelt wird, ne, auf die kleinsten Sachen irgendwie dauernd eingegangen wird, das kann wahnsinnig schwierig sein in der Beziehung, ne, oder dauerhaft einfach zu einer sehr angespannten Stimmung führen. Das zweite ist Abwehr. Damit ist eigentlich gemeint, ne, auch worüber wir vorhin bei diesem Perspektivwechsel gesprochen haben. Ich bin nicht gewillt, meinem Partner zuzuhören. Ich falle immer zurück in mein, naja, ich empfinde das aber so und so und ich sehe das so und so. Ne, dass man eigentlich gar nicht gewillt ist, wirklich zuzuhören und zu verstehen, wie es dem anderen in der Situation geht. Der dritte Punkt wäre Geringschätzung. Ja, also damit ist gemeint, wirklich respektlos miteinander umzugehen. Beleidigungen, den anderen nicht wertzuschätzen. Das ist wahrscheinlich ein Punkt, den wird man vielleicht noch am ehesten erkennen, ne, wenn sich das einschleicht oder die Dynamik so ist, hoffe ich zumindest. Und der vierte Punkt ist Mauern. Ja, also damit ist gemeint so eher dieses klassische Rückzugsverhalten. Ich gehe gar nicht mehr in die Konversation mit dir. Ich will gar nicht mehr drüber sprechen. Ich verhindere das. Ne? Verlass dann vielleicht sogar das Haus oder den Raum, wenn wir eigentlich drüber sprechen möchten. Mhm. Da gibt es tatsächlich auch Geschlechterunterschiede. Also bei den Männern ist es tatsächlich eher dieses klassische Mauern. Ich ziehe mich zurück und ich verhindere, dass es überhaupt möglich ist, drüber zu sprechen. Und bei,
hätte ich jetzt auch so vermutet.
Und bei Frauen, ne, ist es leider Gottes ja dieses stereotypische, ich kritisiere total am Partner rum, ich mäkel, der kann es mir nicht recht machen. Ne, und das ist genau das, was die Paare sehr häufig beschreiben. Ne, dass zum Beispiel der Mann dann dementsprechend sagt, oh, meine Frau, die meckert nur an mir rum, nichts kann ich richtig machen, also ziehe ich mich zurück, dann lasse ich es halt ganz. Ne? Also man fällt in sowas Passiv-Aggressives.
Aber wenn man jetzt in einer Beziehung ist, wo man irgendwie mehr von diesen, quasi man erkennt jetzt mehr Merkmale, ist es so, dass man das irgendwie retten kann, also durch eine Therapie oder so? Oder wenn eine Beziehung wirklich mehr Merkmale davon aufweist, auch schon vielleicht über einen langen Zeitraum, und sagen wir, einer gibt sich Mühe, das zu ändern, kann das einfach auch bedeuten, dass es nicht die richtige Person für einen ist oder die richtige Persönlichkeit? Oder meinst du, man kann es immer irgendwie noch retten, sage ich mal?
Ich denke, das ist wahnsinnig individuell. Also ich würde denken, es ist ja schon super, wenn man es erkennt. Ja, wenn man irgendwie merkt, okay, hier läuft was falsch. Irgendwie, ne, haben wir eine von diesen Red Flags oder die Stimmung ist nicht gut, das ist irgendwie sehr anstrengend und sehr mühselig. Das ist ja schon mal wunderbar, wenn, ne, die Paare dann erkennen, hier müssen wir irgendwie was verändern. Und dann kommt es wahnsinnig drauf an. Also eine meiner ersten Fragen, die ich Paaren stelle, wenn die neu bei mir in die Praxis kommen, ist so ein bisschen eine Frage in die Richtung, naja, gibt es jemanden von Ihnen, der mehr hier sein will als der andere? Oder wessen Idee war das überhaupt, herzukommen? Weil auch das erlebe ich natürlich häufig, ne, dass das manchmal so ein bisschen fast auch als Druckmittel erlebt wird. Wenn du nicht mit mir zur Paartherapie gehst, dann ist das aus und dann ist vorbei. Ne, und dann hat man eben häufig, dass beispielsweise die Frau sehr motiviert ist und sehr gewillt ist, sich da therapeutische Unterstützung zu holen, und der Mann wurde so ein bisschen hergeschleift, ne, oder auch andersrum. Das heißt, meine Frage ist am Anfang natürlich, wie motiviert sind die? Gibt es einen, der motiviert ist? Gibt es einen anderen, der sich wirklich nur ein bisschen hat mitschleifen lassen? Dann eben, was ist der Behandlungsauftrag an mich, das kläre ich am Anfang ab. Geht es darum, rauszufinden, ob sie zusammenbleiben wollen, oder geht es darum, rauszufinden, wie sie am besten zusammenbleiben? Na, also wie committed sind wirklich beide in dieser Beziehung zu bleiben? Häufig merkt man da auch schon am Anfang, ne, ob der eine oder andere so ein bisschen in die Zweifel kommt. Und dann kann man eigentlich relativ gut zu dritt rausfinden, ist das eher eine Thematik, dass es hier wirklich um die Streitkultur geht, ja, dass wir einfach da ein bisschen mehr Arbeit reinstecken müssen, vielleicht für uns beide ein bisschen mehr reflektieren müssen, wie gehen wir miteinander um, oder merkt man tatsächlich auch, dass der eine nicht so richtig drin ist, ja, und dass da vielleicht die Partnerwahl nicht so ganz ideal war, dass man sich in den wichtigsten Sachen eben nicht gut ergänzt.
Ist es schon so, dass du sagst, es gibt Leute, die passen einfach nicht zusammen, und da kann man auch machen, was man will. Das sind zu unterschiedliche Persönlichkeitstypen, die haben zu unterschiedliche Ansichten. Oder glaubst du, gibt es immer einen Weg irgendwie?
Ich bin ehrlicherweise häufig überrascht. Also häufig sitzen erstmal Paare vor mir, bei denen ich als Außenstehende, ja, die erstmal nicht kennt, sich denkt, okay, wie sind die denn jetzt zusammengekommen? Ne? Oder die sind unfassbar unterschiedlich vom Typus her, und das wirkt auf den ersten Blick erstmal nicht so stimmig, und dann merkt man aber im Verlauf der Therapie, hey, die haben echt eine Basis. Ja, was vielleicht auf den ersten Blick für den Außenstehenden gar nicht so leicht zu erkennen wäre. Und das wäre zum Beispiel auch eine Frage, die ich ziemlich am Anfang stelle, dass ich so ein bisschen eine Hausaufgabe zum Beispiel nach der ersten oder zweiten Sitzung mitgebe, dass sich beide Partner mal getrennt voneinander hinsetzen und in Ruhe Dinge aufschreiben über die Beziehung. Eine Frage wäre, die aktuelle Beziehung, die wir jetzt gerade führen, was möchten wir davon behalten? Was ist gut? Ja, also das ist ja super wichtig, dass man nicht nur defizitorientiert schaut, sondern wirklich guckt, naja, es gibt ja einen Grund, warum die zusammen sind. Ja, oder es gibt ja einen Grund, warum die auch schon so lange zusammen sind und warum die sich die Mühe machen, herzukommen, ne, und in so eine Therapiestunde zu gehen. Also zuerst die Frage, was möchte ich mitnehmen, was ist gut bis dato in unserer Beziehung, was kann vielleicht auch weg, was kann so ein bisschen ausgemistet werden, was braucht es für mich persönlich nicht mehr. Und als dritte Frage, perspektivisch nach der Paartherapie, können wir dann eine andere, eine neue Art von Beziehung finden? Was wäre etwas, was es dazu bräuchte? Also was darf neu in unsere Beziehung kommen? Das sind so ein bisschen drei Leitfragen, an denen ich mich immer orientiere. Und wie gesagt, ich lasse die das auch separat machen. Und dann kommen die im besten Fall das nächste Mal wieder in die Praxis und lesen sich das gegenseitig vor. Ja, und das ist total spannend zu sehen, ja. A, wie unterschiedlich die da teilweise sind, ne, und wie unterschiedlich die Beziehung gewertet wird, aber manchmal sind da auch wahnsinnige Parallelen. Ja, und das stellt man selbst bei den Paaren fest, die man vielleicht am Anfang nicht für passend erachtet hätte, dass da eine unfassbar gute Basis ist. Ne, weil letztendlich muss es für die beiden stimmen, nicht für mich oder irgendwen anderen, sondern für die zwei, die kommen.
Ja, das ist klar, ja.
Hattest du denn schon mal eine Paartherapie, bei der du dann gemerkt hast, dass vielleicht einer von den beiden eher so eine Einzeltherapie bräuchte? Und hast du das dann vielleicht auch gesagt und dann sie oder ihn dann einzeln zu dir kommen?
Also ich kann natürlich nicht über Einzelfälle sprechen aufgrund von Schweigepflicht, aber sowas kommt in der Regel schon vor. In vielen Fällen ist es tatsächlich auch so, dass der ein oder andere Partner in Einzeltherapie ist, wenn nicht sogar beide in Einzeltherapie sind. Ja, und das ist tatsächlich auch super, wenn das wirklich bei anderen Therapeuten stattfindet. Denn meine Aufgabe letztendlich ist es ja, dass ich im besten Fall so gut wie möglich unparteiisch bin.
Ich wollte gerade fragen, ob das ein Problem ist, quasi, wenn die zwei Personen in dieselbe Therapie gehen, halt getrennt voneinander.
Das ist was, das macht ob man. Das, also das würde ich nicht vorschlagen, das ist nicht gut.
Nicht empfehlen.
Weil ich mache halt zum Beispiel, ich mache auch Therapie mit Einzelpersonen, was ich schon gerne mal mache. Na, einfach um die Angehörigen oder die Partner kennenzulernen und so ein bisschen Fremdanamnese nennt sich das zu erheben. Na, einfach mal zu hören, inwieweit stimmt es überein, was der oder die Patientin mir erzählt. Ne? Oder einfach mal die andere Sichtweise so ein bisschen zu sehen. Lade ich gern Partner und Angehörige ein. Aber da ist sehr, sehr klar, ich bin auf Seiten meiner Patientin oder meines Patienten. Ja, und ich bin eigentlich Advokat von meiner Patientin so in dem Fall. Und hole die andere Person als Außenstehenden dazu. Aber wenn ich eine Paartherapie mache, dann muss sehr klar sein, ich bin für beide da und ich bin so ein bisschen Mediator. Und was mir da aber manchmal auffällt, und da sollten sich Paare sicherlich im Vorhinein Gedanken drüber machen, es macht einen Unterschied, welches Geschlecht der Therapeut hat. Na, also manchmal habe ich schon den Eindruck und sehe so ein bisschen die Gefahr, dass wenn ich ein heterosexuelles Paar vor mir sitzen habe, dass der Mann vielleicht manchmal den Eindruck im schlimmsten Fall bekommen könnte, jetzt sitzen die zwei Frauen hier und verbrüdern sich und sind so gegen mich als Mann.
Gegen mich,
und das muss ein Paar auch gut auf dem Schirm haben. Ne? Oder man sollte sich als Paar überlegen, wollen wir lieber zu einem Mann, zu einer Frau? Was könnte eine gute Passung für uns persönlich sein? Ich würde es auch ansprechen, wenn mir das auffällt, ja, dass sich da vielleicht irgendwer außen vor fühlt. Man muss natürlich auch aufpassen, wenn ich jetzt zum Beispiel viel mit oder für den Mann argumentiere, dass die Frau sich dann nicht vor den Kopf gestoßen fühlt. Aber das sind alles so Dinge, die muss man tatsächlich mit beachten.
Okay.
Nee,
ganz so easy.
Also man muss auch viel achten.
Das spielen halt auch viele Faktoren.
Na, weil da wirklich zwei Leute sind mit sehr unterschiedlichen Sichtweisen teilweise. Und meine Aufgabe ist es, beide so ein bisschen abzuholen. Na, und beide zu unterstützen. Was ich schon durchaus anbiete, wenn das für die Paare okay ist, dass die auch einzeln zu mir kommen können. Na?
Wenn
sie das möchten.
Ja, okay.
Genau, das passiert tatsächlich gar nicht so häufig, weil ich keinem Partner das Gefühl geben möchte, ich rede dann mit dem anderen irgendwie und mauschel so und man berichtet oder erzählt irgendwas, was der andere dann gar nicht mitbekommt. Sondern ich biete das, wenn überhaupt, an, wenn es darum geht. Ne? Das ist manchmal ja auch ein zeitliches Thema. Oder es kommen Dinge hoch oder es ist gerade irgendwie was ganz, ganz Kritisches steht im Raum, dann würde ich anbieten, dass zum Beispiel jeder mal einzeln zu mir kommt für eine Sitzung und wir gemeinsam danach nochmal drüber reden. Aber ich würde es vermeiden wollen, dass nur ein Partner dann mehrfach bei mir einzeln ist, weil das dann einfach ein Ungleichgewicht ist. Das ist ungut.
Ja, vor allem, wenn es um das Thema Paar eigentlich geht.
Genau.
Therapie. Okay, ja, spannend.
Mir fällt gerade noch ein, weil ihr vorhin gefragt hattet, woran erkennt man eine gute Beziehung? Und ich glaube, das ist häufig bei Paaren auch eine Frage, so inwieweit trifft der Satz zu gleich und gleich gesellt sich gern oder Gegensätze ziehen sich an? Und das erlebe ich total unterschiedlich.
Finde ich auch interessant.
Na, also manche Paare sind sich unfassbar ähnlich und passen auf den ersten Blick super zusammen. Manche Paare, wie gesagt, sind sehr, sehr unterschiedlich. Es macht tatsächlich eine Mischung. Na, also,
aber wenn du sagst unterschiedlich, meinst du von der Persönlichkeit her oder von Einstellung? Interessen, genau, bezogen auf was ist es dann meistens unterschiedlich oder ähnlich? Also beziehst du das eben auf Eigenschaften oder?
Also meiner Erfahrung nach ist es schon hilfreich, wenn man, ne, was du gerade angesprochen hast, ähnliche Einstellungen hat. Ähnliche moralische, ethische Vorstellungen hat. Im besten Fall einen ähnlichen Lebensentwurf hat. Ne? Und das kann bis zu so kleinen Sachen runterführen. Wie sieht die Haushaltsführung aus? Wollen wir in der Stadt leben, auf dem Land leben, Kinder oder nicht? Da ist es hilfreich, ne? Wenn es da irgendwie einen Deckungsraum irgendwie gibt. Aber ansonsten, auch da gibt es ja Studien zu, da gibt es amerikanische Studien zu und da gibt es auch ein super spannendes Buch von einem Herrn namens David Schnarch, den Namen kann ich mir immer super merken, der zum Beispiel auch sagt, es ist super wichtig, dass Paare nicht verschmelzen, nennt er das. Ne? Das wäre das, was wir vielleicht so als dieses, wenn jemand nur in uns redet. Ne? Wir wollen dies und wir machen das. Ja. Also dass Paare eigentlich zu verschmolzen miteinander sind, wenig getrennte Interessen haben, wenig eigene soziale Netzwerke haben. Auch das ist eher nicht hilfreich für eine Paarbeziehung, ne? Wenn so eine Co-Abhängigkeit da entsteht. Also der David Schnarch eben würde sagen, es ist sehr gut, wenn man Räume hat, die sich überlappen, gerade was Vorstellungen und solche Dinge betrifft. Aber jeder muss eigentlich für sich eigenständig stehen können und unabhängig voneinander sein können. Im besten Fall ist ja auch der Partner eher so die Kirsche auf dem Eis. Ne? Also ich...
Das wollte ich gerade sagen, das ist ja, was man irgendwie so ein bisschen sagt, dass man...
Na, im besten Fall gehe ich nicht in eine Partnerschaft, weil ich bedürftig bin oder weil ich da eine Lücke empfinde, sondern weil alles gut ist, ich zufrieden mit mir bin und ich das mit jemandem teilen möchte. Das wäre so der Idealfall.
Ja, das ist, finde ich, sehr, sehr spannend und wichtig, weil wir, also Caro und ich, schon oft unsere Laienmeinung im Podcast zum Thema Beziehungen und keine Ahnung kundgetan haben und wir halt auch immer gesagt haben, weil wir halt auch beide, glaube ich, so sind, ich zum Beispiel, ich war immer viele Jahre Single zwischen meinen Beziehungen, weil ich halt voll gut alleine klargekommen bin und ich mich nie auf eine Beziehung eingelassen habe, die mir nicht quasi ein Add-on zu dem, was eh schon da ist und was schon positiv ist. Also für mich, da musste eine Beziehung immer ein, weiß ich nicht, also was Gutes on top sein sozusagen, weil ich es nicht gebraucht habe in dem Sinn. Also ich bin immer gut alleine klargekommen, darüber haben wir schon sehr oft gesprochen.
Und das ist ja eine sehr gesunde Einstellung.
Ja, aber das ist, glaube ich, wo wir schon gemerkt haben, ne, Caro, da kämpfen viele Leute mit. Also viele Leute gehen in eine Beziehung ein, weil sie hoffen, dass es ihr Leben dann irgendwie so besser macht oder ihnen was gibt, was irgendwie
Oder halt einfach aus Panik, wenn man dann noch schon irgendwie auf die 30 dann zugeht und dann einfach denkt so, oh, jetzt wird's eng und jetzt gehe ich lieber irgendwie was ein, wo ich jetzt vielleicht nicht so das beste Bauchgefühl habe, aber ich mach's jetzt einfach. Also das ist halt...
Und hier vielleicht...
Und das ist, glaube ich, was ihr vorhin so ein bisschen angesprochen hattet, der Grund, warum eine Wahrscheinlichkeit da ist, dass Leute sich einen falschen Partner aussuchen. Ne, sich jemanden aussuchen, der einem nicht gut tut, so ein bisschen aus dieser Bedürftigkeit heraus. Ich brauche doch jetzt dringend, und dann eben so ein bisschen, jetzt fies gesagt, das nächstbeste nehmen. Ja? Das ist so ein bisschen wie durstig durch eine Wüste laufen und unfassbar durch
Durst haben.
Ich brauche ganz dringend was. Und dann, ne, egal was mir in die Hand gedrückt wird, ich nehme es, um einfach das kurzfristig dieses Bedürfnis zu stillen, ohne dass es langfristig gut für mich ist.
Ja. Aber glaubst du, ist es, ich habe das Gefühl, auch das weiß ich aus meinem eigenen Umfeld, das erkennt man an dem Verhalten, dass Leute vielleicht, Freunde, Familie, whatever, schon über, keine Ahnung, 10 Jahre an den Tag legen, wo man genau merkt, wo ich sehen kann, okay, die Person kann nicht alleine sein. So. Und es geht irgendwann auch jede Beziehung in die Brüche, weil man halt merkt, die eine Beziehung ist aus und einen Monat später beginnt die nächste Beziehung sozusagen. Und man, also ich persönlich frage mich dann schon, wie kann denn das sein, dass man so schnell einen neuen Partner findet? Und ich für mich erkenne dann Muster so, okay, die kann einfach nicht oder er kann einfach nicht alleine sein. Gibt es irgendwas? Und ich glaube, da erkennen sich viele Leute drin wieder in so einem Muster. Wie kann man denn, ich glaube, das ist viel zu deep jetzt, die Frage.
Nichts ist zu tief. Hau raus.
Wie kann man da an sich arbeiten? Ja. Hast du da für die Leute da draußen irgendwie einen Ratschlag? Was kann man tun? Natürlich eine Therapie.
Ja, ich wollte gerade sagen, ich kann jetzt wunderbare Werbung für Verhaltenstherapie machen. Aber das ist es ja tatsächlich. Ne? Also man kann das sicherlich nicht pauschalisieren. Es gibt sicherlich auch Leute, die sind so ein bisschen, ne, Beziehungshopper oder sind einfach sehr häufig in Beziehungen, yeah, und da ist alles gut vom Selbstwert her. Aber ja, es ist sicherlich so, dass wenn jemand ein relativ niedriges Selbstwertgefühl hat, sehr unsicher mit sich ist, sehr bedürftig ist, viel Aufmerksamkeit braucht, viel Zuspruch braucht, dass es da erstmal als naheliegende Lösung erscheint, dann hole ich mir einen Partner dazu, der mir das geben kann, ne? Oder der dieses Defizit gefühlt kompensieren kann. Was natürlich für den Partner ehrlicherweise auch sehr unfair ist. Ja, also wenn ich jemanden habe, ja, mit dem ich eine Beziehung eingehe, der sehr bedürftig ist, ne, dem ich dauernd Komplimente machen muss, für den ich dauernd dafür sorgen muss, dass das Selbstwertgefühl stabil gehalten wird, das ist ja für mich als Partnerin auch total anstrengend. Ne? Ja. Und dann gemein gesagt, wundert es nicht, wenn dann irgendwann jemand reißaus nimmt, weil das einfach eine super anstrengende Aufgabe ist. Also es ist nicht die Aufgabe des Partners, mein Selbstwertgefühl zu stabilisieren.
Das ist, finde ich, auch sehr interessant, weil, glaube ich, einige Leute mit dieser Ansicht aber eine Beziehung haben, so dass der Partner für mein Glück verantwortlich ist.
Du bist derjenige, der mir Komplimente machen muss, du schenkst mir nicht genug Aufmerksamkeit, du gibst mir nicht das Gefühl, dass ich wichtig genug bin. Manchmal sicherlich gerechtfertigt, ja, wenn es um Vernachlässigung geht, aber in vielen Fällen ist es tatsächlich die eigene Unsicherheit, die auf den Partner projiziert wird. Und das ist etwas, was nicht fair ist, was für den anderen unfassbar anstrengend ist. Ja, oder auch bei Paaren, die zu mir kommen, ganz häufig ist der Behandlungsauftrag, machen Sie bitte, dass meine Frau sich besser verhält oder machen Sie bitte, dass mein Mann sich ändert, ne? Und dann wäre alles gut. Das wird so total externalisiert und auf den Partner geschoben. Aber was super wichtig ist in Beziehungen, es gehören immer zwei dazu und es ist nie schwarz-weiß. Ja, man muss sich immer an der eigenen Nase packen und in die Eigenverantwortung gehen. Was trage ich dazu bei, dass hier eine schlechte Stimmung ist? Was trage ich dazu bei, dass es anstrengend ist zwischen uns beiden? Ne, und deswegen, um nochmal so auf deine Frage zurückzukommen, Christina, ich würde empfehlen, tatsächlich Einzeltherapie, sich zu überlegen, warum bin ich so bedürftig? Was ist das Bedürfnis, was dahinter steckt? Ne, vielleicht habe ich frühere Beziehungserfahrungen gemacht, die schlecht waren. Vielleicht wurde ich zum Beispiel betrogen und muss deswegen jetzt dieses Gefühl kompensieren, austauschbar zu sein und brauche deswegen in meiner neuen Beziehung total viel Zuspruch. Ja, das heißt, der neue Partner muss beheben, was der alte gefühlt versemmelt hat. Ja.
Verbockt hat.
Ne? Oder es muss ja auch nicht eine frühere Beziehungs...
Kann man halt auch nicht verlangen.
Es muss ja auch nicht eine frühere Beziehungserfahrung gewesen sein. Es kann ja auch eine frühere Beziehungserfahrung im Sinne von, ne, wie sind meine Eltern mit mir umgegangen? Habe ich da wenig Aufmerksamkeit zum Beispiel bekommen? Ne? Oder werde ich da viel abgewertet? Das muss nicht der Partner kompensieren. Ich muss selber schauen, wie ich dieses Bedürfnis für mich füllen kann. Und das Gute daran ist ja aber auch, ne, dass man das selber für sich verändern kann. Man kann daran arbeiten. Aber es sollte halt nicht über eine Beziehung reguliert werden.
Ja, aber ich glaube halt, viele Leute erkennen gar nicht, dass die in so einer Situation stecken.
Mhm. Genau, ne, dann ist es entweder, ich suche mir immer den Falschen aus oder ich gerate immer an irgendwelche Idioten.
Ja, genau. Das hört man dann immer. Das hört man dann immer. Ja, wow, das war schon richtig viel. Das ist so spannend. Und während du sprichst, kommen andauernd bei mir im Kopf noch drei weitere Fragen dazu auf. Wo ich mir denke, wow, das ist echt interessant. Ja. Also, ja, cool. Caro, willst du mit einer Frage weitermachen? Oder soll ich mal noch ein...
Ja, ich habe jetzt gerade währenddessen mal noch die anderen Fragen durchgeschaut und es kam ganz oft noch das Thema Fernbeziehung. Wie geht man damit am besten um oder wenn der eine den anderen mehr vermisst, was sind da deine, hast du da irgendwie so einen Fahrplan oder gute Tipps für eine funktionierende Fernbeziehung?
Was kann man machen? Also ich denke, letztendlich ist vieles deckungsgleich mit einer Nicht-Fernbeziehung tatsächlich. Ne? Also ich kann total nachvollziehen, ich hatte auch Fernbeziehungen in der Vergangenheit und verstehe, dass das was sehr Herausforderndes sein kann. Ne? Gerade auch je nachdem, wie unterschiedlich die Tagesabläufe sind, wie weit man voneinander entfernt ist. letztendlich ist es relativ ähnlich wie in einer Beziehung, die man vor Ort hat. Es ist völlig legitim, als Paar so ein bisschen Regeln aufzustellen. Bedürfnisse sind ja unterschiedlich, ne? Also wie viel Rückzug braucht man, wie häufig möchte man Intimität haben, allein so Dinge wie Kuscheln, wie häufig möchte man was mit Freunden unternehmen oder ist man eher ein Typ, der viel zu Hause bist und viel in der Partnerschaft verbringt. Da sind Paare ja einfach manchmal unterschiedlich und da ist es gut, so ein bisschen Regeln zum Beispiel auch aufzustellen. Ne? Und gerade in der Fernbeziehung kann das sich ja um sowas drehen wie, telefonieren wir jeden Tag, wie häufig schreiben wir, wie häufig sehen wir uns. Ja. Das tatsächlich einfach mal offen anzusprechen, was braucht jeder und finden wir da einen Kompromiss? Gibt es da einen guten Mittelweg? Ja, dass wirklich vielleicht die Person, die ein bisschen mehr Kontakt braucht oder mehr dieses Vermissen hat, das Gefühl hat, sie wird da gesehen, dass aber auch der Part, der vielleicht manchmal ein bisschen mehr Freiraum braucht, ne, oder nicht diese dauernden Austausch braucht, dass der auch da nicht zu kurz kommt. Also da kann man tatsächlich so eine Art Regeln aufstellen, wie häufig sehen wir uns etc.
Ja. Dass man quasi so davor so eine Art Basis aufbaut.
Das muss man wahrscheinlich einfach...
Über Telefon oder über FaceTime oder sowas. Und dass es dann einfach für beide Seiten passt. Und ich glaube, da ist es dann wahrscheinlich, ja, kann man sagen, noch mal wichtiger, dass man wirklich alles offen miteinander oder über alles spricht.
Ja.
Wahrscheinlich dann schon
im besten Fall Routinen aufbauen. Ne? Also es muss jetzt nicht, um Gottes Willen, sowas sein, wie wir müssten jeden Samstag um Punkt 10 Uhr FaceTimen. Das nicht, aber... Ne, dass man einfach so ein bisschen eine Stabilität auch für sich als Paar hat. Und was du gerade ansprichst, Caro, was ein super wichtiger Punkt ist, ist ja auch sowas, ne? Man ist eben nicht dauernd verfügbar. Man kann, wenn es Unstimmigkeiten gibt, nicht sofort miteinander face-to-face reden, was deutlich einfacher ist als übers Telefon. Da besteht natürlich die Gefahr, ne? Wenn wir uns streiten in einer Fernbeziehung, ich leg auf. Und der andere, ne, der andere Part hängt total in der Luft und weiß überhaupt nicht, was er jetzt machen soll. Ruft im schlimmsten Fall verzweifelt an. Also, dass man sich gerade in einer Fernbeziehung auch vorher überlegt, auch da, was ist unsere Streitkultur, was können da Regeln sein? Ne? Wie gesagt, der eine zieht sich bei Streit auch gern zurück und braucht erstmal Ruhe. Das ist vielleicht für das andere Gegenüber überhaupt nicht aushaltbar, ne? Weil die Person vielleicht der Typ ist, der alles sofort ausdiskutieren muss. Auch in einer Nicht-Fernbeziehung ist es da gut zu überlegen, was machen wir denn, wenn es Streit gibt? Ne? Machen wir es zum Beispiel so, dass wir beide erstmal so für eine halbe Stunde Stopp sagen und uns sammeln und danach nochmal zusammenkommen? Ne? Oder ist es da, weiß ich nicht, gibt es da irgendwie ein Codewort? Oder ich muss jetzt gerade so ein bisschen an How I Met Your Mother denken, wo Lily und Marshall, ich weiß nicht, ob ihr die Folge gesehen habt, sich so ein Stoppwort überlegen. Ne? Und dann ist quasi der Moment wie eingefroren und es geht alles weiter wie bisher und der Streit wird später besprochen. Ja, also das klingt manchmal wie so komische Strategien, aber sich sowas zu überlegen, sich wirklich konkret Regeln zu setzen, dass wenn ein Streit eintritt, dass man gar nicht so in der Luft hängt, sondern ich zum Beispiel eben weiß, okay, mein Partner, meine Partnerin braucht jetzt eine halbe Stunde, ich weiß, danach reden wir, das nimmt mir so ein bisschen den Druck. Und das ist, glaube ich, in einer Fernbeziehung super wichtig, ne? Dass da nicht irgendwie dann zwischendurch so ein Kommunikationsloch ist, dass man irgendwie weiß im Vorhinein schon, wie gehen wir dann mit solchen Situationen um.
Ich finde, was man halt so raushört, ist wie bei allem wahrscheinlich einfach Kommunikation und dass man sich halt aktiv kümmern muss einfach. Also dass es vor allem in der Fernbeziehung halt noch ein Ticken aktiver sein muss und vielleicht auch so ein bisschen geplant.
Ja, das bringt's.
Als man vielleicht jetzt in einem
Alltag das bringt's eigentlich gut auf den Punkt, ne? Und da auch zu schauen. Positive Aktivitäten, ne? Das ist jetzt so ein blöder Begriff, aber irgendwie positive Sachen auch zusammen zu planen. Ne? Eben irgendwie einen Besuch oder dann was Schönes zu unternehmen, Date Nights zu haben, dass eben diese Paarbeziehung wirklich nicht zu kurz kommt. Das ist sehr wichtig. Ne? Oder ich meine, gerade beim Thema Fernbeziehung ist ja sowas wie Sexualität auch ein Ding. Ne? Dass die Leute sagen, okay, wie gestalten wir das denn dann? Ne, muss man dann zum Beispiel, wenn man sich am Wochenende sieht, muss man dann die ganze Zeit Sex haben, um das zu kompensieren? Auch das ist ja für jedes Paar total unterschiedlich. Ne? Es soll ja kein super anstrengendes Wochenende sein. Aber dass man da auch das Gefühl hat, ne, alle Bedürfnisse werden irgendwie untergebracht.
Ja, das ist echt... Wir quatschen jetzt schon 45 Minuten. Wir haben also erstmal Leute, keine Sorge, Wir machen einen Teil 2. Ihr kommt nicht zu kurz mit euren Anliegen, die wir noch zu besprechen haben. Die Zeit ist super schnell vergangen. Ich würde jetzt vielleicht in dieser Folge trotzdem noch die Zeit nutzen für eine abschließende Frage, die ich auch persönlich sehr interessant finde. Und zwar, wie man eine Beziehung, die schon über einige Jahre geht, die grundsätzlich gut funktioniert, aber manchmal schleicht sich auch der Alltag ein und es ist irgendwie nicht mehr ganz so aufregend, wie es am Anfang war, wie man einfach irgendwie auch schon eine lange Beziehung, ja, gut am Laufen hält, spannender gestaltet. Ich meine, dass es nicht so ist wie in den ersten 3 Monaten, ja. Das kann wahrscheinlich jeder bestätigen, der schon über Jahre in einer Beziehung ist. Und vielleicht kannst du uns da auch, ja, so ein bisschen, oder den Leuten die Angst nehmen, dass das halt auch normal ist, wenn sich mal Alltag einschleicht, bis zu welchem Grad das normal ist und wie man irgendwie, ja, da hast du da einen Tipp, wie man das ja im Auge behält und auch merkt, dass das immer noch ja schon Liebe ist, aber vielleicht auf einer anderen Basis, als es im ersten Jahr ist. Verstehst du, wie ich meine?
Auch das ist ja, ne, gerade bei Paaren, wie gesagt, die schon länger eben zusammen sind und in die Praxis kommen, eine total häufige Frage. Und ich würde am Anfang erstmal tatsächlich so ein bisschen abklären, gibt es da wirklich gerade einen Veränderungswunsch? Ja, also geht es wirklich drum? Ich habe den Eindruck, es ist irgendwie, ne, vielleicht nicht mehr so viel Feuer da oder Leidenschaft oder wir wollen irgendwie nochmal so ein bisschen was Aufregendes reinbringen. Oder ist eher so dieser Gedankengang, das sollte man doch wahrscheinlich tun? Ne? Oder ist das irgendwie ein schlechtes Zeichen, wenn sich da so Sachen einspielen? Und das ist es nicht. Also, wie gesagt, jede Beziehung ist völlig unterschiedlich. Es ist, Christina, wie du gesagt hast, absolut normal, ja, dass sich dieses hormonelle Gefühlsüberbordende so ein bisschen legt auch. Das ist ja evolutionär bedingt zum Beispiel. Am Anfang von einer Beziehung, hormonell, biologisch bedingt, ist ja die Fortpflanzung letztendlich super wichtig. Ja, das heißt, der Sexdrive ist viel höher, die Leute haben viel mehr Intimität, es ist mehr so diese rosarote Brille da. Ja, und nach einer gewissen Zeit, evolutionär bedingt, braucht es diesen Fortpflanzungsaspekt nicht mehr. Ja, das heißt, die Lust aufeinander, dieses Kribbeln, das lässt nach. Das ist biologisch total erklärbar. Das ist völlig normal. Ja, oder auch am Anfang von einer Beziehung, bei Männern wird deutlich mehr Testosteron ausgeschüttet, bei den Frauen Östrogen. Man weiß durch Studium, dass im Verlauf von Beziehungen, die schon länger existieren, zum Beispiel bei Frauen dann mehr Oxytocin produziert wird. Ne? Dieses, was wir vielleicht als klassisches Bindungshormon kennen, dass da wirklich biologisch hormonell sich was verändert. Also das ist total normal. Ja. Was ich vielleicht Paaren raten würde, die jetzt wirklich sagen, ne, wir empfinden es vielleicht ein bisschen dröge, wir wollen es irgendwie, ne? Wir wollen vielleicht noch mal mehr Zeit investieren in die Paarbeziehung. Das auch, wie wir vorhin besprochen haben, aktiv zu planen. Ne? Gerade wenn sich, größere Dinge in einer Beziehung verändern. Ja, man vielleicht Eltern wird, man heiratet, zu Ehepartnern wird, dann ist man ja auf einmal nicht nur ein Paar, sondern die Elternschaft kommt dazu. Es verändert ja die Rollen in der Beziehung. Und das heißt, da ist es super wichtig, sich Zeit zu nehmen, nur als Paar mal zusammen da zu sein. Ja, Date Nights zum Beispiel regulär zu planen. Das klingt vielleicht ein bisschen unromantisch, aber man kann ja auch sowas wie Intimität planen. Ja, dass man so ein bisschen sich vorher überlegt, wann haben wir die Zeit, ne, zwischen Kind und Alltag. Und sich da einfach so ein bisschen Freiräume zu schaffen. Wirklich aktiv zu planen, dass so Dinge nicht zu kurz kommen. Ne, und eben in Bezug auf...
Wahrscheinlich muss man das auch und das ist ja nichts Schlechtes.
Das, ne, das klingt für viele Leute sicherlich sehr unromantisch, aber das ist ja die Realität. Hey, wenn jemand Vollzeit arbeitet, gerade, ne, auch noch Kinder im Spiel sind, man möchte irgendwie noch einen eigenen Freundeskreis haben, dann muss man sowas planen. Also das ist ja völlig in Ordnung.
Ja, also ist nichts dabei und ist auch normal.
Ne, und an,
ich denke mir schon auch am Anfang, wenn man sich kennenlernt, da gibt man sich ja auch Mühe. Man macht Date Nights, man zieht irgendwie was Schönes an und schminkt sich und will sich einfach gut fühlen. Und ich glaube schon, dass das halt manchmal in der Beziehung einfach irgendwann dann relativ entspannt wird. Aber umso schöner ist es, wenn man dann wieder so eine Date Night oder sowas einfach macht und sich Mühe für den Partner dann einfach gibt. Weil wir hatten ja vorhin auch so gesagt, so ein bisschen Arbeit braucht ja jede Beziehung. Ja. Und also ich freue mich zum Beispiel immer total, wenn wir irgendwie mal schön essen gehen oder sowas. Und für mich ist es schon was Besonderes. Und man hat dann auch irgendwie wieder so dieses Gefühl von verliebt sein.
Ja.
Und das ist doch ein super Mittel. Ne? Und das um das irgendwie am Laufen zu halten. Und wie gesagt, ich finde es immer super wichtig, auch die Frage zu stellen, gibt es wirklich einen Veränderungswunsch? Haben wir wirklich das Gefühl, es ist eingefahren oder ist das eher dieser gesellschaftliche Leistungsdruck im Sinne von, wir müssten doch irgendwie mehr ausgehen oder wir müssten doch mehr Sex haben? Das ist
glaube ich, ganz oft. Ja. Also habe ich so das
Gefühl. Also es gibt ganz viele Paare, die kaum noch Sex haben, aber ehrlicherweise, wenn beide fein damit sind und sagen, das passt auch so für uns, dann ist doch alles gut.
Ja.
Also auch
sehr individuell.
Da gibt es keinen, was ist normal.
Okay. Ich glaube, das ist ganz beruhigend für viele zu hören. Dass es auch, auch, sagen wir, biologisch auch ein bisschen erklärbar ist, dass sich die Gefühle verändern und vielleicht auf einer anderen Ebene intensiver werden. Also, das finde ich ganz, ganz spannend. Und ist, glaube ich, auch wichtig, mal gehört zu haben, dass man sich nicht irgendwie schlecht fühlt, wenn man nicht mehr die aufregendste, kribbelndste Beziehung irgendwie führt.
Ja.
Okay, dann würde ich sagen, war das eine schöne Abschlussfrage für diese Folge. Und wir hören uns in Teil 2.
Bis zum nächsten Mal. Das war die Folge Echt und Ungeschminkt mit Christina und Caro.